Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Rumänien International in deutscher Sprache. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu. Wir schreiben den 26. Mai 2026 und Folgendes können Sie in unserem Programm am heutigen Dienstag hören. Gleich nach dem Funkjournal mit aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten besuchen wir im Feature-Teil Enzyklopädie, eine archäologische Ausgrabungsstätte im Landkreis Tulcea. In Kreuz und Quer durch Rumänien stellen wir Ihnen den Revolutionsplatz in Bukarest vor. In der Musikecke ist heute Klassik dran und in Kulturinterferenzen hören Sie ein Interview mit der österreichischen Autorin Theodora Bauer. Die vielfach preisgekrönte Schriftstellerin war unlängst zum ersten Mal in Rumänien, wo sie aus ihren bekanntesten Romanen vorlas und sich mit Germanistikstudenten traf. Doch zunächst das Funkjournal.
Funkjournal.
Und im Funkjournal zunächst die Meldungen. Gehälter. Die Regierung in Bukarest lädt die Gewerkschaften am Dienstag zu Beratungen über das neue Gesetz zur einheitlichen Besoldung im öffentlichen Dienst ein. Das Gesetz steht seit Montag zur öffentlichen Debatte. Nach Angaben des kommissarisch amtierenden Arbeitsministers Dragoș Pâslaru soll keiner der insgesamt 1,2 Millionen Staatsbediensteten durch die Reform Gehaltseinbußen erleiden. Ziel sei nicht eine allgemeine Lohnerhöhung, sondern mehr Gerechtigkeit im öffentlichen Vergütungssystem. Vorgesehen sind 12 Gehaltsstufen sowie ein Referenzwert von zunächst 4.100 Lei, umgerechnet rund 790 Euro. Dieser Betrag wird mit Koeffizienten zwischen 1 und 8 multipliziert. Das höchste Gehalt soll künftig der Staatspräsident mit etwa 6.300 Euro erhalten. Zugleich werden zahlreiche Zulagen gestrichen. Gewerkschaften aus dem Gesundheitswesen und der Polizei warnen deshalb vor Einkommensverlusten bei Beschäftigten, die stark von Risiko- und Nachtarbeitszulagen abhängig sind. Das Gesetz ist Teil des Nationalen Aufbauplans PNRR und muss bis zum 1. Juli vom Parlament verabschiedet werden. Mehr zum Thema im ersten Hintergrundbericht gleich nach den Meldungen. EU-Rat. Die amtierende rumänische Außenministerin Oana Țoiu nimmt heute in Brüssel am Rat Allgemeine Angelegenheiten der Europäischen Union teil. Im Mittelpunkt stehen die Beratungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union für den Zeitraum 2028 bis 2034 sowie die Vorbereitung des Europäischen Rates im Juni. Außerdem geht es um die Beziehungen der EU zu Großbritannien sowie um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten. Parallel dazu tagt in Brüssel auch der Rat für Landwirtschaft und Fischerei, an dem der amtierende rumänische Landwirtschaftsminister Bornos Tancos teilnimmt. Themen sind unter anderem der Zugang der Landwirte zu bezahlbaren Düngemitteln und die Entwicklung des europäischen Agrarhandels. Besuch. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner besucht heute Rumänien anlässlich einer gemeinsamen Übung zur Bekämpfung illegaler Migration. Geplant sind Einsätze zu Wasser und an Land, zur Überprüfung gemeinsamer Verfahren und zur Stärkung der Zusammenarbeit im Schengen-Raum. In der Hafenstadt Constanța wollen Karner und sein rumänischer Amtskollege Cătălin Predoiu gemeinsam vor die Presse treten. Nach Angaben des rumänischen Innenministeriums konnte die illegale Migration an den EU-Außengrenzen durch die Zusammenarbeit Rumäniens mit Bulgarien, Ungarn und Österreich um mehr als 80% reduziert werden. Menschenrechte. Der Menschenrechtskommissar des Europarates, Michael O'Flaherty, besucht bis Donnerstag Rumänien. Im Mittelpunkt stehen die Bedingungen in Pflege- und Betreuungszentren für ältere Menschen. Dabei soll geprüft werden, wie Lebensqualität, Schutz vor Misshandlung und medizinische Versorgung in diesen Einrichtungen gewährleistet werden. Iran. Nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio könnte ein Friedensabkommen mit dem Iran kurz bevorstehen, trotz neuer amerikanischer Angriffe auf iranische Ziele. Das US-Militär teilte mit, es habe Raketenstellungen sowie Boote angegriffen, die Minen im Persischen Golf verlegen wollten. Ziel der Einsätze sei der Schutz amerikanischer Truppen in der Region gewesen. Medienberichten zufolge gehörten auch Einheiten der Revolutionsgarden und Einrichtungen nahe der Hafenstadt Bandar Abbas zu den Angriffszielen. Uniter-Gala. In Bukarest sind am Montagabend die Preise der rumänischen Theaterunion Uniter verliehen worden. Ausgezeichnet wurden die besten Theaterproduktionen und künstlerischen Leistungen des Jahres 2025. Vergeben wurden unter anderem Preise für die beste Schauspielerin, den besten Schauspieler, die beste Regie und die beste Inszenierung. Hinzu kamen Ehren- und Sonderpreise für das Lebenswerk. Und abschließend das Wetter. In weiten Teilen Rumäniens bleibt das Wetter heute freundlich und warm. Im Zentrum und Westen steigen die Temperaturen deutlich an, lediglich in den Bergen sind vereinzelt leichte Regenfälle möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 31 Grad. In Bukarest wurden zur Mittagszeit bei strahlender Sonne 26 Grad Celsius gemessen. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International. Weiter geht's im Funkjournal von Radio Rumänien International mit den Hintergrundberichten. Der kommissarisch amtierende Arbeitsminister Dragoș Pâslaru hat den Entwurf des neuen Gesetzes zur einheitlichen Besoldung im öffentlichen Dienst vorgestellt. Leila Kermil hat die Einzelheiten zusammengefasst, im Studio ist Sorin Georgescu. Rund 1,2 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Rumänien sollen unter das neue einheitliche Besoldungsgesetz fallen. Der Gesetzentwurf wurde am Montag nach einer langen Reihe von Verzögerungen zur öffentlichen Debatte freigegeben, nachdem eine politische Einigung erzielt worden war. Arbeitsminister Dragoș Pâslaru erklärte, die Parteien der früheren Regierungskoalition hätten vereinbart, die Reform im Parlament zu unterstützen. Das Vorhaben ist zugleich ein Meilenstein im Nationalen Aufbau- und Resilienzplan PNRR. Grundlage der Einigung seien mehrere zentrale Prinzipien. Der Schutz der Einkommen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Haushaltsdisziplin und langfristige Tragfähigkeit sowie eine vollständige und berechenbare Umsetzung. Nach Angaben des Ministers soll kein Beschäftigter durch die Anwendung des neuen Gesetzes Gehaltseinbußen erleiden. Gleichzeitig müsse die Reform mit den von Rumänien eingegangenen fiskalischen Verpflichtungen vereinbar und dauerhaft finanzierbar sein. Das neue Gesetz soll ab dem 1. Januar 2027 vollständig in Kraft treten, ohne schrittweise Einführung und ohne spätere Sonderregelungen für einzelne Berufsgruppen. Als zentrale Säulen der Reform nannte der Minister eine gerechte Hierarchie der Funktionen im gesamten öffentlichen Sektor, einschließlich der lokalen Verwaltung, sowie eine einheitliche Gehaltsstruktur für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Vorgesehen sind außerdem eine Begrenzung und größere Transparenz bei Zulagen sowie die Einführung klarer und überprüfbarer Leistungskriterien. Minister Pâslaru sprach zudem von einer institutionellen Verankerung des Vergütungssystems durch eine gemeinsame Verantwortung des Arbeits- und des Finanzministeriums. Ziel seien fiskalische Nachhaltigkeit sowie die Einhaltung der vereinbarten Vorgaben für Defizit- und Personalausgaben. Hauptziel des neuen Gesetzes sei nicht eine allgemeine Erhöhung der Staatsgehälter, betonte der Minister, sondern die Beseitigung von Ungleichheiten im System, bei denen Beschäftigte mit denselben Aufgaben und Verantwortlichkeiten bislang unterschiedlich bezahlt würden. Das höchste Gehalt in Rumänien soll nach dem neuen Gesetzentwurf künftig der Staatspräsident erhalten, in Höhe von 32.800 Lei, umgerechnet etwa 6.300 Euro. Für 56% der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollen die Gehälter steigen, während sie für 44% auf dem bisherigen Niveau bleiben. Nach Angaben des Arbeitsministers sieht das Gesetz 12 Gehaltsstufen mit Besoldungskoeffizienten zwischen 1 und 8 vor. Der Referenzwert soll bei 4.100 Lei, also rund 790 Euro, liegen. Der Gesetzentwurf sieht außerdem eine Begrenzung der zahlreichen und unübersichtlichen Zulagen vor. Gleichzeitig dürfen die Zulagen insgesamt nicht mehr als 20% des Lohnetats einer staatlichen Institution ausmachen. Änderungen sind auch bei Leistungsprämien vorgesehen. Diese sollen zwischen 10% und 20% betragen können und höchstens 30% der Beschäftigten gewährt werden. Allerdings werde die Zulage für die Arbeit mit EU-Mitteln bei 40% bleiben, weil sie Bestandteil der Vereinbarungen mit der Europäischen Kommission sei, so der Minister. Nun muss noch das Parlament in Bukarest das Gesetz bis zum 1. Juli dieses Jahres verabschieden.
In Bukarest sind am Montagabend die wichtigsten Theaterpreise Rumäniens verliehen worden. Die Uniter-Gala würdigte nicht nur herausragende künstlerische Leistungen, sondern setzte auch ein Zeichen für die Widerstandskraft der Kultur in schwierigen Zeiten. Unser zweiter Hintergrundbericht im Funkjournal stammt von Roxana Vasile. Ich bin Alex Terescu. Die Uniter, die Union der Theaterschaffenden Rumäniens, hat am Montagabend im Odeonstheater in Bukarest die 34. Ausgabe seiner Theaterpreise veranstaltet. Die Gala gilt als wichtigste Auszeichnung des rumänischen Theaterlebens. Sie würdigt nicht nur herausragende Leistungen auf und hinter der Bühne, sondern erinnert zugleich an die Zerbrechlichkeit der Kultur und an ihre Fähigkeit, Krisen zu überstehen. Nicht zufällig basiert die Uniter-Trophäe, die vor 36 Jahren vom Künstler Ion Bizan entworfen wurde, auf dem Bild eines Buches, das während der antikommunistischen Revolution von 1989 aus den Flammen gerettet wurde. Für die rumänischen Theatermacher symbolisiert dies das Überleben der Kultur in schwierigen Zeiten und die Notwendigkeit, das zu schützen, was Menschen menschlich bleiben lässt. Die diesjährige Gala stand unter der Regie von Răzvan Mazilu, das Bühnenbild gestaltete Dragoș Buhagiar. Im Laufe des Abends nahmen etablierte Künstlerinnen und Künstler, Nachwuchstalente und langjährige Partner der Theaterwelt ihre Auszeichnungen entgegen. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte der deutsch-rumänische Countertenor Valer Săbăduș, begleitet von einem Quintett der George Enescu Philharmonie. Insgesamt wurden Preise in 16 Kategorien vergeben, dazu 5 Auszeichnungen für das Lebenswerk, ein Exzellenzpreis, 4 Sonderpreise, ein Ehrenpreis sowie der Preis des Uniter-Präsidenten. Uniter-Präsident Dragoș Buhagiar betonte in seiner Ansprache, dass die rumänische Theatergemeinschaft im Jahr 2025 mehr als 300 Produktionen auf die Bühne gebracht habe, mehr als jemals zuvor. Gleichzeitig sei dies vielleicht immer noch zu wenig, angesichts des Bedürfnisses, Gedanken auszudrücken, die Liebe zum Leben zu zeigen und gemeinsame Freude zu teilen. Der Preis für die beste Inszenierung ging an das Stück Eines langen Tages Reise in die Nacht nach Eugene O'Neill in der Regie von Timofei Kuliabin, produziert vom Radu Stanca Nationaltheater in Hermannstadt. Als bester Regisseur wurde Radu Afrim für die Produktion Das Haus zwischen den Wohnblöcken ausgezeichnet, eine Inszenierung des Nationaltheaters Târgu Mureș. Den Preis als bester Hauptdarsteller erhielt Nicu Mihoc für seine Rolle als Edmund Tyrone in Eines langen Tages Reise in die Nacht. Zur besten Hauptdarstellerin wurde Catalina Mihai für ihre Rolle der Janice in Club 27 gewählt. Sonderpreise gingen unter anderem an das Teatrul de Artă Bukarest für seine Beharrlichkeit und seine Rolle in der unabhängigen Kulturszene sowie an die Nationaltheater in Craiova und Iași für ihre jahrzehntelange kulturelle Tradition. Auszeichnungen für das Lebenswerk erhielten die Schauspielerin Catrinel Dumitrescu, der Schauspieler Marius Bodochi, der Regisseur Tompa Gabor, die Bühnenbildnerin Marie-Jean Lecker sowie die Theaterkritikerin Marina Constantinescu. Der Exzellenzpreis ging an das Teatrul Act, das vor mehr als 25 Jahren als erstes unabhängiges Theater Rumäniens gegründet wurde. Eine besondere Ehrung erhielt außerdem der inzwischen über 90-jährige Schauspieler Victor Rebenjuk. Ihm wurde der Preis Hommage Unitaire für seine außergewöhnliche und jahrzehntelange Karriere verliehen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Im Osten Rumäniens, genauer gesagt im Kreis Tulcea, liegt die archäologische Stätte von Nuvahu. Sie ist eine der bedeutendsten mittelalterlichen und byzantinischen Siedlungen an der Donaumündung. Fachleute identifizieren den Ort mit der alten Festung Proslavica, deren Geschichte bis in die Antike zurückreicht. Die Ausgrabungsstätte liegt am rechten Ufer des Sfântu-Gheorghe-Arms im Donaudelta und zeugt von einer nahezu kontinuierlichen Besiedlung. Zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert florierte hier ein wichtiges Handels- und Militärzentrum. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Ion Puikan. Am Mikrofon begrüße ich Adina Olar. Seit 1978 fanden systematische Ausgrabungen statt. Dabei wurden Ringmauern, Wohnhäuser, Handwerkerviertel sowie eine große mittelalterliche Nekropole freigelegt, aber auch jüngere Friedhöfe aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Archäologe Mihai Vasile vom Nationalen Geschichtsmuseum Rumäniens nimmt uns mit auf eine kurze Zeitreise durch die Epochen, die in den Ruinen von Nuvahu verborgen liegen.
Se află în nordul provinciei istorice Dobrogea.
Die Stätte liegt im Norden der historischen Provinz Dobrogea, gut 100 Kilometer von der Donaumündung ins Schwarze Meer und 12 Kilometer von der heutigen Stadt Tulcea entfernt. Sie erstreckt sich auf einer Anhöhe direkt am Ufer des Sfântu-Gheorghe-Arms. Hier überlagern sich verschiedene Zivilisationen. Man darf sich das allerdings nicht zwangsläufig wie die 12 übereinander liegenden Schichten von Troja vorstellen. Die Region war schon immer ein günstiger Lebensraum. Das Land wurde durch die Donau-Hochwasser bewässert, was das Leben dort sehr angenehm machte, weshalb sich hier schon in der Jungsteinzeit Menschen aufhielten. Die eigentliche dichte Besiedlung begann jedoch im 3. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit der Ghetto Daker. In der Römerzeit war der Ort vom 3. bis ins 6. Jahrhundert bewohnt. Noch heute kann man am Donauufer die Grundmauern eines römischen Wachturms erkennen. Zu Beginn des 2. Jahrtausends, nach dem Jahr 970, entstand hier dann die byzantinische Festung Nuvahu, im Grunde eine militärische Grenzgarnison. Heute kennen wir das Dorf unter demselben Namen, Nuvahu. Die historischen Bezeichnungen Proslavica oder Bruskavica stammen aus genuesischen Seekarten und Notariatsakten des 14. Jahrhunderts. Darin wurden lukrative Geld- und Getreidegeschäfte erwähnt, die an diesem Ort abgewickelt wurden. Die Glanzzeit der Siedlung reichte in etwa vom Jahr 1971 bis zur großen Mongolen-Invasion um 1241. Dank ihrer strategischen Lage war die Siedlung jahrhundertelang ein zentraler Verteidigungs- und Kontrollpunkt für die Handelsrouten zwischen Byzanz, dem Schwarzmeerraum und der unteren Donau. Unter der Erde ruht die Erinnerung an eine mittelalterliche Welt, die von Kaufleuten, Soldaten und unterschiedlichsten Gemeinschaften an der Grenze zwischen Orient und Okzident geprägt war. Das Besondere an der Anlage ist jedoch ihre Lage. Sie befindet sich direkt unter dem heutigen Dorf Nufaru. Mihai Vasile erklärt, wie es dazu kam.
Este particularitatea sitului, anume.
Genau das ist die Besonderheit der Städte. Wenn man heute durch die Straßen des Dorfes spaziert, sieht man von den Überresten so gut wie nichts mehr. Das war nicht immer so. Gelehrte, die den Ort Anfang des 20. Jahrhunderts besuchten, erwähnten in ihren Aufzeichnungen noch deutlich sichtbares Mauerwerk. Doch die Ruinen der byzantinischen Festung dienten den Neusiedlern, die der rumänische Staat später im Norden der Dobruja ansiedelte, als eine Art offener Steinbruch. Die Menschen brauchten Baumaterial für ihre Wohnhäuser und Ställe. Noch heute sieht man im Dorf Zäune mit Trockenmauern, in denen behauene Steine aus den alten Festungsmauern verbaut sind. So ist in den letzten rund 150 Jahren alles, was von der Festung oberirdisch noch übrig war, im Fundament des heutigen Dorfes Nufaru verschwunden. Die mittelbyzantinische Festung umfasste meinen Messungen zufolge eine Fläche von 9 Hektar und liegt heute direkt unter dem modernen Ortszentrum. Die archäologischen Schichten sind enorm. Im Mittelalter haben wir es mit 2 bis zu 5 Metern an aufeinanderfolgenden Siedlungsschichten zu tun. In den knapp 300 Jahren der mittelbyzantinischen Zeit wurden alte Häuser oft einfach abgerissen und neue direkt darüber gebaut. Die architektonischen Überreste und Grabfunde erzählen die Geschichte einer Festungsstadt, die Blütezeiten erlebte, zerstört und immer wieder neu aufgebaut wurde. Sie spiegelt die großen historischen Umbrüche der Region wider. Mihai Vasile mit mehr Einzelheiten dazu.
Sunt multe descoperiri făcute și care ar putea fi menționate.
Es gibt viele faszinierende Funde. Neben den Objekten an sich sind es vor allem die historischen Zusammenhänge, die uns Erkenntnisse liefern. Die byzantinische Festung wurde nach dem Feldzug des Kaisers Johannes Zimzikas im Jahr 1971 errichtet. Die Dobruja wurde damals zu einer byzantinischen Provinz. Kaiser Zimzikas ließ alte römische Befestigungen verstärken und neue bauen. Nufaru war die letzte dieser Anlagen und wurde von Grund auf neu errichtet. Allerdings wissen wir durch unsere Funde, dass es auch schon vor der Ankunft der Byzantiner im 10. Jahrhundert eine recht intensive Besiedlung an genau diesem Ort gab. Bis heute liefert die archäologische Stätte von Nufaru der Wissenschaft wertvolle Puzzleteile über die Geschichte der mittelalterlichen Dobruja und die Verbindung zwischen der byzantinischen Welt und dem Donauraum. Jede neue Ausgrabungskampagne ergänzt das Bild einer Siedlung, die jahrhundertelang ein lebendiger Knotenpunkt für Handel und Kultur war.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Der Revolutionsplatz ist einer der meistbesuchten Orte in Bukarest. Er ist umgeben von symbolträchtigen Gebäuden der rumänischen Hauptstadt wie dem rumänischen Athenäum und dem Nationalen Kunstmuseum, das im ehemaligen Königspalast untergebracht ist. Die seit dem Fall des kommunistischen Regimes errichteten Statuen und Denkmäler rekonstruieren die historische Wahrheit auf einem Platz, der im Dezember 1989 voller Demonstranten war, die gegen das kommunistische Regime protestierten und Diktator Nicolae Ceaușescu zur überstürzten Flucht per Hubschrauber aus dem damaligen Zentralkomitee-Gebäude fahren lassen. Dazu hören Sie in unserer Reihe Reiseland Rumänien einen Beitrag von Stefan Baciu, Bukarest, Revolutionsplatz. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags.
Der Revolutionsplatz, auch bekannt als Palastplatz oder Platz der Republik, ist ein beliebtes Touristenziel und der Ort, an dem die Rumänen im Dezember 1989 gegen das kommunistische Regime protestierten und Diktator Nicolae Ceausescu erfolgreich stürzten. Der Revolutionsplatz, Piața Revoluției, ist der breiteste Punkt der Calea Victoriei, einer wichtigen Durchgangsstraße in Bukarest, die das Zentrum der rumänischen Hauptstadt mit dem Siegesplatz Piața Victoriei verbindet, wo sich das Regierungsgebäude befindet. Wenn man von der Altstadt aus die Calea Victoriei entlang geht, öffnet sich nach einem Abschnitt mit hohen Gebäuden auf beiden Seiten der Straße ein weitläufiger Platz. Dort stehen Statuen politischer Persönlichkeiten, darunter das Reiterstandbild von König Karol I., sowie ein Denkmal für die rumänische Revolution vom Dezember 1989. Der Stadtführer Damian Anfile erklärt uns:
„Deschiderea pe care o face Calea Victoriei către Piața Revoluției vă va întâmpina statuia lui.
Am Eingang der Calea Victoriei zum Revolutionsplatz begrüßt sie die Statue von Iuliu Maniu. Es gibt eine sehr einfache und erwähnenswerte Erklärung dafür, warum die Statue von Iuliu Maniu Risse hat und mit dem Rücken zum heutigen Innenministerium steht, weil dies der ehemalige Hauptsitz des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war, das Maniu inhaftieren ließ, wo er nach grausamer Folter starb. Das erklärt auch die Risse in der Statue und warum sie mit dem Rücken zum Gebäude steht. Sie blickt jedoch einem anderen Bauernführer in die Augen, der seine Mission weiterführte, Corneliu Coposu, dessen Büste uns von der Seite anblickt. Die Crețulescu-Kirche ist das älteste noch stehende Gebäude an der Calea Victoriei. Dieses Bauwerk aus dem frühen 18. Jahrhundert wurde von Iordache Crețulescu, einem Schwiegersohn Brâncoveanus, zum Gedenken an die Familie Brâncoveanu errichtet. Einst war sie von der Calea Victoriei aus nicht sichtbar, da sie als Gasthauskirche vom imposanten Gasthausgebäude umgeben war. Gegenüber befindet sich die Geschichte der rumänischen Revolution, die dort symbolisch ihren Anfang nahm. Ein Ort, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Rumänien hat leider unter allen sozialistischen Staaten die traurige Bilanz, die einzige blutige Revolution erlebt zu haben. Überall sonst gaben die kommunistischen Regime die Macht relativ friedlich ab. Nur hier blieb Nicolae Ceausescu hartnäckig an der Macht. In der Nähe befindet sich die zentrale Universitätsbibliothek, vor der das Reiterstandbild von König Karol I., dem Stifter dieses Gebäudes, steht. König Karol I. blickt auf ein weiteres monumentales Gebäude.
Muzeul Național de Artă, fostul Palat Regal, adică locul unde s-au desfășurat cei 82.
Wir haben das Nationale Kunstmuseum, den ehemaligen Königspalast, also den Ort, an dem sich 82 Jahre rumänische Monarchiegeschichte abspielten, von Karol I. über Ferdinand bis hin zu Karol II., dem wir die Entstehung des heutigen Revolutionsplatzes verdanken. Denn ansonsten war das bebaute Gebiet der Calea Victoriei genauso schmal wie ober- oder unterhalb des Platzes. Er war es auch, der den Abriss mehrerer Gebäude anordnete, um einen kleinen Platz zu schaffen. Und natürlich musste Michael I., der nicht von dort abdankte, aus dem Palast seiner Tante einer Privatresidenz abdanken, wo das rumänische Königshaus heute seinen Sitz hat, im Elisabeta-Palast, der sich im Dorfmuseum befindet. Mit seinem ionischen Tempelbau, 6 Säulen an der Vorderseite, 2 an den Seiten und einer großen Kuppel zieht das rumänische Athenäum die Blicke aller Besucher des Revolutionsplatzes auf sich. Das Gebäude wurde zwischen 1886 und 1888 erbaut, wobei ein Großteil der Mittel aus öffentlichen Spenden stammte. Der Reiseleiter Damian Anfile hält es für ein symbolträchtiges Gebäude.
Orice țară are o clădire simbol și pe care Victoria Ateneul Român este clădirea simbol a României.
Jedes Land hat ein symbolträchtiges Gebäude und das rumänische Ateneum an der Calea Victoriei ist das Symbol Rumäniens. Als die größte Spendenaktion der Welt stattfand, spendet einen Leo für das Ateneum, dachte man nicht primär an einen Konzertsaal, wie es heute größtenteils der Fall ist. Es war das wichtigste Forum der rumänischen Kultur. Dort fanden auch Vorträge statt. So wurde beispielsweise 1919 in Anwesenheit von König Ferdinand und Delegierten aus allen Provinzen die Gründungsurkunde Großrumäniens feierlich unterzeichnet. Zu den Sehenswürdigkeiten am Revolutionsplatz gehört auch das Theodor-Amann-Museum, eines der ältesten Gedenkmuseen Rumäniens. Es befindet sich in einem im Vergleich zu den umliegenden Gebäuden kleinen Haus, ist aber außen reich verziert. Es ist das Wohnhaus des Malers Theodor Amann, dem Gründer der ersten rumänischen Kunstschulen in Iași und Bukarest. Das Museum wurde 1908 eröffnet und beherbergt den Großteil von Theodor Amanns Werken.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit klassischer Musik. Der Protagonist der heutigen Musiksendung ist der Komponist Dan Buciu, der am 18. November 1943 als Sohn von Mircea Buciu, einem führenden Vertreter der rumänischen Kantorschule, geboren wurde. Dan Buciu studierte am Konservatorium Ciprian Porumbescu, der berühmten Akademie in Bukarest, wo er Schüler von berühmten rumänischen Künstlern wie Tiberiu Olach, Zeno Vancea, Tudor Ciortea oder Aurel Stroie, allesamt Persönlichkeiten der rumänischen Kultur, wurde. Der Komponist Dan Buciu hat in seiner Karriere die verschiedenen Formen der künstlerischen Verkörperung in Angriff genommen. Chormusik, symphonische und vokalsymphonische Musik, Kammermusik und instrumentale Miniatur, wobei er seinen Stil mit jeder neuen Kreation formte. Wir schlagen Ihnen nun vor, eines seiner großen und originellen Chorwerke mit elektronischer Instrumentalunterstützung zu hören, das Gedicht Hiroshimas Lächeln für Chor, Rezitator und Magnetband in der diskografischen Version des Nationalen Kammerchors Madrigal Marin Constantin, aufgenommen auf LP-Format unter der Leitung des wertvollen rumänischen Dirigenten Marin Constantin.
Pielea pârjolită, cu statura goală, Iertare, Hiroshima!
Hiroshima!
Iertare pentru fiecare pas ce atinge o rană, rupe o cicatrice. Iertare pentru fiece privire ce chiar vii mângâioasă, doare. Iertare pentru fiece cuvânt ce tulbură văzduhul în care-ți cauți copii, noroadele de prunci pe veci pierduți, mormânt inexistent, vânt.
Nu mai cunoaște drumul către casă. Ce
ușă?
Ospratos! Să le facem cuibul!
Poftește, prietene, și vezi ce-a fost, ce e, și povestește.
Auf dem Gebiet des Chorgesangs hat der Musiker dann Buccio im Laufe der Jahre seine gründliche Kenntnis des gesamten lokalen Repertoires und nicht nur dieses unter Beweis gestellt, indem er Stücke für alle Arten von Vokalensemble schuf, deren Inspirationsquellen sowohl aus der Literatur bekannter Dichter als auch aus populären Versen stammen. Unter den Werken des Autors Dan Buccio befindet sich auch eine Miniatur mit dem Titel Visare, die als Hommage an den Komponisten Paul Constantinescu gedacht ist. Wir laden Sie ein, dieses Werk für eine Vokalgruppe zu hören, und zwar in der Interpretationsfassung des Kammerchors Preludiu Voico Enăchescu aus Bukarest, der seit Jahren von unserem geschätzten Dirigenten Voico Enăchescu geleitet wird.
Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Von Siebenbürgen nach Chicago, das Radiointerview mit Theodora Bauer. Die österreichische Romanautorin und Dramatikerin Theodora Bauer war vom 18. bis zum 21. Mai 2026 zum ersten Mal in Rumänien zu Gast beim Österreichischen Kulturforum. Die Autorin sprach mit Germanistikstudierenden sowie Studierenden der Fachrichtungen Dramatisches Schreiben und Theaterregie in Bukarest und Klausenburg über einen ihrer bekanntesten und preisgekrönten Romane, Chicago 2017, Picus Verlag. 100 Jahre liegen zwischen den Krisen der Zwischenkriegszeit und unserer heutigen Welt. Und doch ähneln sich die Geschichten oft bis ins Detail. Im Roman Chicago wird die Flucht vor der Armut aus Mitteleuropa in die USA so feinfühlig vorgestellt, dass die Kritik von einem Kommentar zur aktuellen Lage in Europa spricht. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen mit Studierenden standen die theatrale Adaption des Stoffes sowie die Parallelen der Auswanderungsgeschichte der 1920er Jahre zur heutigen Situation. Viele der damaligen Auswanderer stammten genau von hier, aus Siebenbürgen und dem Banat. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Österreichischen Kulturforum in Zusammenarbeit mit den lokalen Österreich-Bibliotheken und Universitäten. Gabi Mesei von Radio Rumänien Neumarkt sprach mit Theodora Bauer. Sie hören das Interview in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Sie sind zum ersten Mal in Rumänien zu Gast. Welche sind Ihre ersten Eindrücke von den Studierenden vom Land?
Also die Eindrücke von den Studierenden, ich habe den Eindruck, dass sie sehr aufmerksam sind und sehr interessiert und ja, ich schaue ja bei den Lesungen in ihre Augen und ich sehe auch, dass sie dabei sind. Ich finde es nur schade, dass sie so wenige Fragen stellen, aber ich habe schon gehört, dass es hier nicht üblich ist. Ja, da habe ich mich ein bisschen gewöhnen müssen. Ich habe mir zuerst gedacht, oh, vielleicht war mein Vortrag nicht so mitreißend, aber ich habe dann gehört, dass es typisch ist, dass die Leute hier wenig fragen. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, sie sind sehr gut in dem, was sie tun.
In Chicago flüchten Menschen aus Siebenbürgen und dem Banat vor der Armut. Ist diese Rumänienreise für Sie auch eine literarische Spurensuche?
Eigentlich nicht, nein. Eigentlich ist es für mich einfach schön, dass ich so lange nach seinem Erscheinen noch immer mit meinem Werk herumreisen darf, dass ich das weiter präsentieren darf. Das Buch ist ja schon 2017 erschienen. Es ist auch adaptiert worden für die Bühne. Deswegen habe ich auch zum Beispiel mit Studierenden von Film- und Theaterinstituten gesprochen. Aber für mich ist dieses Thema Migration literarisch abgeschlossen. Das war sozusagen meine Bearbeitung dieses Themas. Aber ich finde es wahnsinnig schön, dass sich nach wie vor so viele Leute dafür interessieren. Und ich glaube, dass das Buch den Menschen viel gegeben hat. Sonst würden sie es nicht so lange nach seinem Erscheinen noch lesen.
Sie erzählen von der Wirtschaftsmigration und politischem Umbruch vor dem Zweiten Weltkrieg. Welche Parallelen sehen Sie zwischen den Krisen der 1920er Jahre und den globalen Debatten von heute?
Ich sehe viele Parallelen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch geschrieben ungefähr 2016 herum. Ich habe angefangen 2015 zu recherchieren. Und wenn Sie sich erinnern, da war ja die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa. Und ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich gesprochen wurde über die Leute, die das Burgenland verlassen haben in den 1920er Jahren, auch als Wirtschaftsflüchtlinge, und die Leute, die so 2015 herum zu uns gekommen sind, ebenfalls als Wirtschaftsflüchtlinge. Und dieses Buch war so mein Versuch, damit umzugehen. Und es war auch der Versuch, eine Antwort auf die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass man binnen von 20 Jahren, einer sehr kurzen Zeit, von der ersten großen Katastrophe des 20. Jahrhunderts fast direkt in die zweite hineingeschlittert ist. Also vom Ersten Weltkrieg in den zweiten, welche gesellschaftliche Gemengelage hat es da gebraucht, welche Bedingungen hat es geben müssen, damit so etwas passieren kann.
Sie schreiben eine Emigrationsgeschichte. Wie schaffen Sie beim Schreiben eine Balance zwischen politischer Relevanz und literarischer Freiheit zu machen?
Diese Frage stelle ich mir gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein Widerspruch ist. Ich überlege mir einfach, welche Themen mich interessieren und dann schaue ich, welche Geschichte ich zu diesem Thema erzählen kann und dann erzähle ich die Geschichte. Also das ist, glaube ich, für mich kein Widerspruch.
Die große Hoffnung ihrer Figuren Ferdi Kotica und Anika heißt Amerika. Warum hier die geplante Auswanderung für die drei stattdessen zur Sackgasse?
Oh, wissen Sie was? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Da müssen Sie das Buch lesen, sonst würde ich zu viel vom Inhalt schon jetzt erzählen.
Chicago wurde 2022 von der Wortwiege für das Theater adaptiert. Wie war es für Sie, Ihre Romanfiguren plötzlich physisch auf der Bühne zu sehen?
Das ist sehr spannend. Ich habe die Produktion nämlich nie gesehen. Ich war 2022, zu der Zeit, als es aufgeführt wurde, selber in den USA und habe dort auf einer Uni unterrichtet. Und ich habe den Videomitschnitt jetzt erst vor ein paar Wochen bekommen, um mich hier auf die Reise vorzubereiten. Deswegen war das auch sehr schön, das jetzt mal zu sehen. Also ich habe es tatsächlich nur als Videomitschnitt gesehen und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Wie beeinflusst das Publikum, die Zuschauer, die Zuhörer ihren Schreibprozess? Ob sie beeinflussen einfach?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich schreibe generell keine Geschichten für die Schublade. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, okay, es genügt mir, ich schreibe diese Geschichte einfach auf, weil ich will, dass sie dort steht. Das ist mir egal, wer das liest. Aber ich denke immer schon, dass Leute das lesen. Ich denke vielleicht beim Schreiben gar nicht so sehr daran, dass Leute es sehen oder Leute zuhören. Aber das erste Publikum ist mal, wer liest das? Und dann denke ich mir schon, ah, welche Art von Geschichte würde ich gerne lesen? Wie würde mich es interessieren, dass die Geschichte gestaltet ist? Wann würde ich bei der Stange bleiben als Leserin? Und genau, danach schreibe ich, danach orientiere ich mich.
Um über die Migranten der 1920er Jahre zu schreiben, braucht es viel Sensibilität. Wie viel historische Recherche und wie viel reine Vorstellungskraft steckt in ihren Figuren?
Ich muss sagen, ich habe lange, lange zu diesem Buch recherchiert. Es ist bei solchen Recherchen eher die Frage, wann hört man auf? Ja, weil wenn man nicht irgendwann einmal einen Endpunkt setzt, dann kommt man nie zum Schreiben. Und ich sag immer, ich habe keine wirklichen Lebensgeschichten geschrieben, aber ich habe Lebensgeschichten geschrieben, die so passieren hätten können. Das heißt, ich habe sehr gut recherchiert. Wäre das möglich gewesen, dass die Dinge so passiert sind? Ja. Ich sage auch manchmal, dass ich unterschiedliche Lebensläufe remixed habe, also geschaut habe, was sind Dinge, die immer wiederkehren in den Lebensläufen. Zum Beispiel, dass manche Kinder im Burgenland bei der Tante oder bei der Großmutter aufgewachsen sind, weil ihre Eltern in die USA gegangen sind. Viele Eltern sind zurückgekommen. Die Eltern von einem meiner Protagonisten zum Beispiel wollten zurückkommen. Dann ist aber der Erste Weltkrieg ausgebrochen und sie konnten nicht. Also solche Dinge.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.